Ihr NamensträgerInnen. Ich habe überlegt, ob ich sage, liebe Gemeinde, ganz traditionell. Und dann dachte ich, nein, ich rede euch mal damit an, worum es geht. Und nun kann ich nicht, keine Ahnung, 60, 70 Namen auf einmal, 80, 70, weiß ich nicht, auf einmal sagen. Also, ihr NamensträgerInnen. Wer keinen Namen hat, darf heute weghören. Alle anderen vielleicht eher nicht. Es geht um deinen Namen. Das ist ein Herzensthema Gottes. Nichts liegt ihm mehr am Herzen als du. Gott ruft dich mit deinem Namen. Stell dir vor, du gehst durch die Stadt. Michael Jackson, der kann das besser, ne? Also den. Und dann hörst du so einen, ja, den eher nicht. Und dann pfeift einer hinter dir her. Und du denkst, nö, ich reagiere doch nicht auf jedes Pfeifen. Und die Nase kommt eins höher und die Schultern zurück und du gehst weiter. Und dann ruft er, ey! Nee, auf ey reagiere ich auch nicht. Wer mich ey schreit, der kennt mich nicht. Also gehe ich weiter. Und dann, Ute, warte doch mal. Da bleibe ich stehen, drehe mich um und gucke, wer da hinten rumschreit. Auf meinen Namen reagiere ich. Ich könnte mir vorstellen, geht dir genauso. Ein anderes Beispiel. Ich mochte meinen Namen. In der Grundschulzeit mochte ich das sehr. Ute. Ich war mit mir völlig stimmig. Und dann, das erinnere ich noch sehr genau, dann kam die Zeit, wo ich aufs Gymnasium kam, 5. Klasse. Da ist man dann, wie alt ist man da? 10, 11, 10, sowas. Und also heute sage ich, da muss ich schon fröhlich in die Pubertät gekommen sein. Mein Nachnamen, den habe ich manchmal fast nicht aussprechen können, meinen Geburtsnamen. Das bedeutete nämlich, dass ich mich mit meinem Elternhaus identifizierte und das tat ich zu der Zeit mit vielem überhaupt nicht. Und dann fing ich fast an zu stottern, wenn ich mich irgendwo vorstellen musste oder habe ganz fürchterlich schnell gesprochen mit demselben Effekt, dann hat mich auch niemand mehr verstanden. Und ich wollte nicht mehr Ute sein, dieser Name, mit dem diese Eltern mich riefen. Partout nicht, nun habe ich einen zweiten Namen, Barbara. Dann sagte meine kluge Mutter, du kannst dich doch, wenn du jetzt die Schule wechselst, damit Barbara einführen. Dann beginnt ein neues Spiel. Nur ganz so einfach war das nicht mit dem neuen Spiel. Meine engste Freundin ging mit. Und wir wissen alle, auch wenn ich umziehe in einem Neustart, mich selber nehme ich immer mit. Habe ich damals nicht so schön formulieren können, aber gemerkt habe ich es trotzdem schon. Also blieb es bei Ute, es gab keine Barbara, dafür gab es viele andere Babsis. Und das ist das nächste Beispiel. Als ich dann irgendwann so um die 30 war, merkte ich, dass meine Freundinnen plötzlich alle ganz energisch wurden. Nein, ich bin nicht mehr Babsi, ich bin Barbara. Geli? Nein, Angelika. Guck doch mal, womit ich meine Mail unterschreibe. Ich bin nicht Geli. Ich bin jetzt Angelika. So könnte man die Liste fortsetzen. Da wussten die Leute, wer sie sind. Volle, runde Identität. Man will ernst genommen werden und nimmt sich selber inzwischen denn auch ernst. Eigentlich ein guter Prozess. Und was ich jetzt beobachte, manches Mal beobachte, man entspannt wieder. Man geht zu den Namen der frühen Freundschaften zurück. Und Angelika ist wieder Geli. Und Barbara, die Babsi von damals, ja genau. Gott ruft dich mit deinem Namen. Gottes Herzensthema, das bist du. Identität, das werdet ihr merken, ist eins meiner Leitthemen auch in meiner, nennen wir es mal, geistlichen Biografie. Aber dass du, jeder Einzelne von euch, und Gott ist so genial, dass er das hinkriegt, dass du Gottes Herzensthema bist, das verändert sich nie. Gott ist immer für dich. Gott ist immer für mich. Und das ist die Grundlage meiner inneren Sicherheit. Das ist der Ruf, der mir Lebensraum und Lebensfreude gibt. Das ist die eine Sicherheit, auf die auch du dich immer zurückziehen kannst, wenn die Komplexität des Lebens oder einfach nur die Fülle des Lebens deine Seele mal überfordern will. Gott ist heile, der Mensch nicht. Aber Gott heilt. Und Gott verändert sich nicht in diesem dicken Jahr. Sein Jahr zu uns steht fest. Verändert hat sich meine Befindlichkeit. Gott ist mit mir einen runden Heilungsweg gegangen. Ich erinnere meine Bewerbungspredigt, die erste Predigt für meine erste Gemeinde, das war 2008. Da habe ich über Johannes 4, die Frau am Brunnen, gesprochen. Eine gebrochene Frau, die durch Jesu Heilung, durch Jesus Heilung von ihrem Selbstwert erfuhr. Die treffen sich am Brunnen, führen ein Gespräch, alle Lebensthemen dieser Frau kommen auf den Tisch und am Schluss geht sie heil und befreit weiter, weil sie in Jesus mit der Akzeptanz ihres Selbst heil geworden ist. Im Zeitraffer eine Biografie. Und während ich da so am Predigen war, sowieso aufgeregt, Einstiegspredigt, frisch nach dem Studium, merkte ich plötzlich, dass ich anfing, mit den Tränen zu kämpfen. Das ist eigentlich mir relativ fremd. Ich staunte über mich selber, musste aber weiter predigen. Ich habe einfach zutiefst gefühlt, wie Gott mit mir einen Weg der Bestätigung und der Heilung gegangen ist. Und das kam in diesem Dienstantritt eben zu einem ganz runden Abschluss. Neulich sagte mir jemand, du strahlst doch immer. Naja, so relativ frisch berufen ist das auch noch einfach. Aber grundsätzlich strahle ich allerdings von innen raus. Denn diese Grundlage, die Gott in mir geschaffen hat, die ist stabil geworden und trägt. Und überall, wo ich jetzt ich sage, kannst du dich einsetzen. Und heute hoffe ich, dass ich die Liebe zu dem, der euch da namentlich ruft, und die Neugier auf seinen Weg mit euch neu wecken kann. Nun lerne ich euch ja gerade erst kennen und weiß wenig von eurem inneren Ergehen. Aber ich gehe doch davon aus, wie das so ist. Menschen sind, glaube ich, in ihren Grundbefindlichkeiten schon immer alle gleich gewesen. Dass wir uns da alle in einer Spanne bewegen, die Søren Kierkegaard so beschreibt. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Und wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Aber wir sind auch viel tiefer erlöst, als wir überhaupt zu hoffen wagen. Ich kenne diesen Satz jetzt schon eine ganze Weile und ich finde, da steckt eine unglaubliche Tiefe drin. Das muss man sich erst mal trauen, zugeben, dass man sich verloren fühlt oder manchmal sogar verloren ist. In unserer Leistungsgesellschaft, wo man funktionieren muss, strahlen, brillieren, überschwänglich seinen Lebensweg gestalten kann. Grenzen gibt es nicht, es gibt nur Möglichkeiten. Und dann kenne ich so viele in der nächsten Generation, der Generation meiner Kinder, die von diesem Überangebot, wo die Möglichkeiten zur Forderung und zur Überforderung wurden. Und sie wissen gar nicht mehr, wofür sie sich entscheiden sollen. Und was tun sie? Sie entscheiden sich für nichts und bleiben in einer Warteschleife. Ein Stück weit verloren. Und lange kann man das hinauszögern und sagen, ja, ich gestalte meinen individuellen Weg. Aber zu wenig Grund unter den Füßen, um zu sagen, hier bin ich, hier stehe ich, hier sind meine Grenzen und dieses Ding lebe ich heute und ich lebe es gerne. Manchmal sind wir ganz schön verloren. Und dann kommt dieser andere Teil. Und wir sind viel tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Diese Lieder, die wir da gerade gesungen haben, das ist kein frommes Märchen. Das ist Gott, der dich, der mich geplant und erschaffen hat. Ich wusste nicht, dass Womb Mutterleib heißt. Herrliche Vokabel. Erinnert mich an die norddeutsche Wampe. Und er ist absolut bei dir. Er sagt nicht, ich habe dich erschaffen und jetzt seh zu und wenn du die Erde schräg verwaltet hast, hast du Pech gehabt, sondern in Jesus wird er Mensch, stellt sich völlig zu und neben uns, ist mit seinem Geist in uns. Er hat uns erlöst. Erlöst. Ausgelöst. Erlöst. frei gemacht. Ein Thema, das nach Freikirche schreit. Viel tiefer, als wir auch nur zu hoffen wagen. Also hofft und glaubt alles, wo ihr noch nicht erlöst seid. Nehmt das, wo ihr merkt, ich bin gebunden, ich bin hilflos, ich bin schwach oder kaputt. Und sagt so, hier, bitte, ich möchte in voller Tiefe gelöst werden, frei werden. Hofft und glaubt alles mit diesem Jesus. Ich habe das mal formuliert, kennst du deinen aktuellen Namen, mit dem Gott dich ruft? Dein Name ist deine Identität. Wenn man im Katholizismus Nonne wird oder Glaubensbruder wird, Mönch wird, sich zum Eintritt in eine geistliche Kommunität entscheidet, mir geht es jetzt absolut nicht ums Zölibat, mir geht es um den Namen, dann bekommt man da einen neuen Namen. Und das, was typisch ist für diesen Menschen und wie ein Segen auf ihn gelegt wird, so ist dieser neue Name. Schwester Barmherzigkeit oder Bruder Freude. Programm, Name, Identität, Beauftragung. Mein Name ist Ute. Wofür steht Ute Eberbach? Als meine Tochter, die älteste Anna Eberbach, die läuft auch im Baptismus rum, als die dann anfing, auch wirksam zu werden, musste sie sich ja zugleich auch noch von mir abnabeln. Und es passte ihr überhaupt nicht, dass wir denselben Nachnamen trugen. Sie wollte als Anna respektiert werden und für sich gelobt werden und für sich stehen. Und es hat ihr total gestunken, wenn wir uns auf der Buko irgendwo trafen. Und ich stand neben ihr und freute mich über sie. Sie freute sich nicht so sehr. Sie wollte sie sein. Dein Name ist deine Identität. Und deine Identität hat ganz viel damit zu tun, was Gott in dich hineingelegt hat. Welches Bild er von dir hat. Daraus entsteht dein Auftrag und dein Handeln. Das ist nicht statisch. Wir durchleben verschiedene Phasen, Gesundheit, alles Mögliche. Und deswegen kann man da auch immer mal wieder drüber nachdenken. Mit dem Alter, mit anderen Lebensphasen, mit anderen Begegnungen und Wegen verändert sich das durchaus. Also bleibt hellhörig, bleibt wach. Um genau dieses Thema der Identität, um den Namen, geht es in der folgenden Begebenheit. Eine Begegnung, in der es darum geht, dass Jesus einen Menschen bei seinem Namen ruft. Ihr findet diese Erzählung im Johannesevangelium, Kapitel 29, muss das heißen. Kapitel 20, die Verse 11 bis 18. Heute würden wir sagen, so dieser Zeitpunkt, wo die Erzählung spielt, das ist Ostersonntag in aller Herrgottsfrühe, weit vor dem Gottesdienst. Die Frauen entdecken nach der Kreuzigung und in dem Begräbnis von Jesus, dass sein Grab leer ist. Sie holen die Männer dazu, die Frauen hatten damals ja noch nichts zu sagen, sie galten nichts. Klugheit und Beschlüsse mussten von Männern gefasst werden. Aber auch die hatten nichts Erhellendes beizutragen. Alle sind geschockt, traurig, hilflos. Erst stirbt ihr Hoffnungsträger, den sie für den Erlöser und Gottes Sohn gehalten haben. Und nun ist auch noch sein Leichnam weg. Nicht mal mehr trauern kann man. Manche von euch werden wissen, warum sie eine Grabstelle wollen und nicht nur Staub in der Luft. Man kann da hingehen und trauern an Orte, an Gräber. Die Jünger, die Jüngerinnen haben ihr Ziel und ihre Hoffnung verloren und den engsten Freund. Sehr verloren gehen sie erst einmal nach Hause. Und dann kommt unser Text, Johannes 20, Abvers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, Maria, da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt mein Meister. Rabbi heißt Meister, Rabuni mein Meister. Das war zu doll. Maria ist am Grab. Sie ist mitten in eine riesen existenzielle Krise gefallen. Sie erlebt innerhalb von nur 3 Tagen das, was Kierkegaard da beschrieben hat. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen, und wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Das ist unglaublich anstrengend. Das ist wie umgegraben werden. Das Unterste nach oben, das Innerste nach außen. Hoffnung wird zur Verzweiflung und Nachfolge zur Verwirrung und Desorientierung. Wie ist es euch in eurer Glaubenslaufbahn, in eurer Glaubensbiografie ergangen? Da gab es sicherlich Höhen und Tiefen hinsichtlich der Gottesbeziehung, Tage und Jahre voller Zuversicht und Glaubensüberzeugung, voller Tatkraft und Ideen. Da gab es gute Freunde und ein enges Miteinander, aber auch Streit, Zerwürfnis bis hin zur Feindschaft und Ablehnung. Wie soll man das zusammendenken mit dem liebenden Gott, dem Wunsch nach Einheit und dem Streben nach dem Aufbau der Gemeinde und des Reiches Gottes? Wie sollen wir verstehen, dass unsere einst großen Gemeinden jetzt kleiner und wir älter geworden sind, obwohl wir doch unser Bestes gegeben haben? Wo ist das Reich Gottes? Wo sind die vielen, wo Jesus doch unsere Lebensmitte ist? Das sind Fragen, die uns zermürben und allen Mumm nehmen können. Wo stehst du heute? Stehst du auch innerlich weinend vorm leeren Grab und findest Jesus nicht mehr? Maria, setze deinen Namen ein. Jesus spricht sie an und in dem Moment erkennt sie ihn wieder. Gibst du Jesus überhaupt Raum und Möglichkeit, dich neu anzusprechen? Jesus nennt Maria beim Namen. Darin liegt alles. Ihre Identität, ihre Hoffnung, Gottes Ruf und Weg mit ihr, ihr Wesenskern, ihr Leben. Da nennt Jesus dich beim Namen. Und du drehst dich um. Du veränderst deine Richtung und deinen Blickwinkel. Gott ruft seine Nachfolger mit Namen und sie erkennen ihn im Ruf als den lebendigen Gott. Dieses Erleben finden wir von Anfang an in der Bibel. 2. Mose 3, die Berufung des Mose, er wird mit Namen gerufen. Ich lese das mal eben, um das anzutriggern. Als aber der Herr sah, dass er hinging, also Mose, um zu sehen, nämlich den brennenden Dornbusch, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Ich habe noch keinen sprechenden Busch erlebt. Ich kann mir vorstellen, dass der sich gewaltig erschrocken hat. Mose antwortete, hier bin ich. Er wird mit Namen angerufen, begreift, dass da was ganz Wichtiges passiert und antwortet. Er begreift, es ist Gott. Wenn Jesus dir begegnet, begreifst du das. Er gibt sich zu erkennen, er ist dein Schöpfer, er ist der Lebendige. Dann trau dich und antworte, hier bin ich. Die Berufung der Jünger im Johannesevangelium, kommen wir noch drauf. Alle mit Namen. Jesus sagt zu denen, ich habe dich erkannt in deinem tiefsten Wesen. Und da geht es um dieses hebräische Yada, wie sich Mann und Frau erkennen, wie sich zwei in ihrem tiefsten Wesenskern begreifen. Ich habe dich erkannt, so beruft Jesus, so habe ich das erlebt. Ich wusste ja annähernd nichts vom Glauben und habe mich innerhalb kürzester Zeit entschieden und habe genau so gebetet, Herr, ich weiß nichts von dir, aber hier bin ich, weil diese eine Sache funktioniert hat und den Rest musst du mir beibringen. Auf dieses Erkennen von Gott, darauf reagiert man. Und ich habe es nie bereut. Ist nicht immer einfach, aber bereut habe ich das nie. Menschen reagieren. Sie wissen sich erkannt, verstanden, nach Hause geliebt. Gibt es was Schöneres, als zu sagen, in der Begegnung habe ich mich wirklich wahrgenommen gefühlt? Der hat begriffen, wer ich bin? Und wenn dir das mit Jesus passiert, da passiert das umfassend. Da hast du auch keine Angst, dass das irgendwann mal schief geht, dass der untreu wird. Dafür ist er nämlich Gott und nicht nur ein Mensch. Und deshalb folgen so viele Menschen über die Jahrhunderte immer wieder Jesus und Gott nach. Berufung ist etwas Heiliges. Nimm Gott in deinem Leben weiter ernst. Vielleicht auch wieder ernst oder erstmalig ernst. Grabe auch unter der frommen Routine, auch unter der schönen Routine des sonntäglichen Gottesdienstes, der morgendlichen Andacht, wie auch immer du deine geistliche Routine gestaltest, grabe unter dieser Routine immer wieder nach dem Leben, nach der Quelle. Werde kein Routinier, dann bist du religiös geworden. Aber Jesus will Beziehung, er will dich echt, so wie die morgendliche Kaffeetasse mit deinem Partner oder dein Frühstücksritual. Das muss lebendig bleiben, sonst geht dir die Dankbarkeit für das Essen stiften. Sonst geht dir die Wahrnehmung für deine Beziehung stiften. Wenn du nicht mehr weißt, warum du da miteinander am Tisch sitzt, sondern einfach nur deinen Kaffee schlürfst und loslatscht, dann hast du den anderen übersehen. Übersehe Jesus nicht. Routine kann Stabilität geben, aber sie kann auch gewaltig einschläfern und zu einem Eigenläufer werden. Tue lebendige Dinge, keine toten Dinge. Was hast du getan, als du von Gott begeistert warst? Was waren deine ersten Taten? Offenbarung, eins der Sendschreiben fragt das ab. Sei doch nicht lau. Überleg mal, die Therapie für lau geworden sein, also ein braver Routinier, ist, werde kalt oder heiß. Stell dir mal vor, du tust es gar nicht mehr. Leben ohne Gott? Stellt es euch mal vor. Oder ein warmes, begeistertes Leben mit Gott. Und das stellt euch dann erst recht vor. Was hast du getan, als du begeistert von Gott warst? Und die Offenbarung sagt, Therapie ist, tu diese ersten Dinge wieder. Dann dachte ich, Büchertisch, Fußgängerzone, evangelisieren, nicht mein Ding. Aber ich werde auf eine Spur gebracht. Wo bin ich entgleist? Wo ist was schiefgegangen? Was hat sich bei dir geändert? War das zum Guten oder verflacht deine Gottesbeziehung? Oder hat sie sich einfach nur verändert? Werde dir bewusst, wie du unterwegs bist und werde in deinem geistlichen Leben aktiv. Lasse dich nicht nur treiben, du kannst steuern. Gott weiß, wer du bist. Er ruft dich mit Namen. Weißt du, wer Gott ist? Wie redest du ihn an? Das hängt doch immer davon ab, was wir mit ihm erleben, oder? Beispiele. Die Gottesnamen, wenn ihr die übersetzt. Der Gott, der mich sieht. Der Gott, der mich heilt. Raphael heißt Gott heilt. Der Gott, der mir hilft. Mein Versorger, Jahwe Jireh. Der Weltenherrscher, Kyrios. Es sind Erfahrungen. Es ist der Gott unserer Väter, der Gott unserer Eltern, der Gott des Baptismus. Wir haben Traditionen. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Das sind diese Konsonanten, die kann man futuristisch, präsentisch oder mit der Vergangenheit übersetzen. Und jedes ist richtig. Er war Gott, er ist zuverlässig, er wird Gott sein in alle Zukunft und er ist heute und hier, im Jetzt, im Gestalten, dein Gott. Gott und du, ihr habt eine Beziehung. Martin Buber, ein israelischer Religionsphilosoph, beschreibt das so. Der Mensch wird am Du zum Ich. Jesus als personales Gegenüber und ich werde in der Begegnung mit Jesus zu dem, zu der, als die Gott mich gedacht hat, zur Person im besten Sinn des Wortes. Jesaja 43, 1 bis 4. Ralf hat am Anfang, ist da schon ein bisschen drauf eingegangen. Eigentlich ursprünglich war dieses Wort an Israel gerichtet, an das Gottesvolk, an seinen Augapfel. Jesus hat das erweitert. Es ist an das Gottesvolk in Zeit und erdenweit gerichtet. Und du bist ein Teil dieses Gottesvolkes und es ist kein Missbrauch, wenn du diesen Zuspruch dir persönlich nimmst. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, ja, ist da. Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen. Du gehörst mir. Und statt Jakob und Israel darfst du gerne deinen eigenen Namen einsetzen. Mit dieser Übung habe ich mich durch meine Teenie-Zeit gearbeitet. Und mit dieser Übung, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt Gott zu mir, ist meine Identität sicher geworden. Bekam ich Raum, bekam ich Lebensrechte und musste nicht nur gehorchen, die Nischen benutzen, die mir gegeben wurden, sondern durfte meinen Lebensraum einnehmen. Und das hat Gott in mir gestaltet, geheilt, hat wachsen lassen. Und heute kann ich mit Bonhoeffer sagen, Gott helfe mir, hier stehe ich. Der Text geht weiter, das haben wir im Lied gesungen. Wenn du durchs Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Ströme, dann reißt sie dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Das kriegt ungeahnte Aktualität. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Kaufpreis für dich. Gott gibt Ägypten, damit Israel leben kann. Gott sieht dich und lässt was sausen, damit dein Weg sich in seinem Sinn gestaltet. Weil du in Gottes Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, sagt Gott. Maria antwortet: Rabuni. Jesus spricht sie mit Namen an und sie wendet sich ihm zu. Guckt nochmal hin. Sie vergisst das leere Grab, den gesuchten Leichnam. Eben war das noch der Gärtner. Jetzt spricht er sie an. Sie vergisst den grünen Kittel, mit dem sie ihn wahrgenommen hat, mit der Gärtnerschürze. Sie begreift, dass da Jesus steht. Und sie antwortet: Rabuni. Sie sagt nicht Rabbi, Lehrer, sondern sie sagt Rabuni. Das ist die hebräische Form für mein, hinten dran gehängt. Mein Meister. Und damit ist was ganz Tiefes gemeint. Sie gesteht Jesus damit zu, dass er ihr Lebensmeister ist, in einem ganz tiefen, weisheitlichen, guten Sinn. Nicht Chef, der anordnet, sondern eben die Mitte ihres Lebens. Ihr Gott, mein Herr und mein Gott. Als Jesus sie mit ihrem Namen anredet, erkennt sie ihn. Die Auferstehung kommt in ihrem Leben an. Sie begreift, sie möchte Jesus anfassen. Maria ist wieder heil, verändert, ordentlich durchgerüttelt, neu zusammengesetzt, neu heil, anders heil. Wie wirst du antworten? Zum guten Schluss nochmal Sören Kierkegaard. Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Und wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Sören Kierkegaard. Amen.